Ja, immer wenn der Castor kommt, jedes Mal aufs Neue, gibt es große Proteste im Wendland. Dieses Jahr werden besonders viele Menschen erwartet. Weshalb ruft ihr dazu auf, dieses Mal sich besonders eifrig zu beteiligen?
Ja, diesmal kommen ja noch andere Themen hinzu. Wir hatten natürlich immer das Thema ungelöste Atommüllentsorgung als unser Hauptthema und wollten immer wieder auch deutlich machen, dass dieser Salzstock Gorleben als Atommüllendlager nicht taugt. Vielleicht können wir nachher auch nochmal auf zwei, drei Aspekte hinweisen, die noch nicht so bekannt sind, die in der letzten Zeit erst eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, dass dieses Jahr so viele Menschen kommen, weil sie empört sind über den Beschluss von Schwarz-Gelb, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern und damit natürlich auch den Ausbau der Regenerativen zu blockieren. Das steht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Und auch die Art und Weise, wie ein solcher Beschluss zustande kam, also dass da ein Vertrag ausgehandelt wurde mit den vier Atomstromproduzenten, der sogar bindende Wirkung haben soll, hat viele Leute empört. Und um dann weiterzumachen mit der Empörung, wenn Herr Röttgen, der Umweltminister, erst beschließt, das Moratorium im Gorleben wieder aufzuheben und sich dann Gedanken macht, wie man da Dialog und Transparenz herstellt, dann ist das natürlich etwas, was nur Kopfschütteln und Empörung hervorruft.
Gehen wir doch jetzt mal genauer auf Gorleben und das Zwischenlager und geplante Endlager ein. Vor 27 Jahren hat die Kohl-Regierung beschlossen, den Salzstock bei Gorleben als mögliches Endlager für Atommüll zu erkunden. Weshalb ist er denn eurer Meinung nach ungeeignet?
Es gibt Wasserkontakt, das ist das Erste. Das Deckgebirge ist durchlässig und es ist eine sogenannte Gorlebener Rinne nachweislich über diesem Salzstock. Das Zweite ist, es gibt Gasvorkommen und diese Meldung, die ist relativ neu, denn dass es dort Gasvorkommen gibt, auch unter dem Salzstock, das schien also tatsächlich Anfang der Erkundung schon bekannt zu sein, wurde aber nie weiter aufgegriffen. Wir wissen das erst durch Aktenfunde, durch diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss Gorleben. Da sprach letztens der Historiker Anselm Tiggemann, der für die CDU-Fraktion im PUA Gorleben arbeitet. Und der hat eingeräumt, dass tatsächlich diese Gasvorkommen bekannt waren und dass als Folge dessen zwei Firmen, der Preussag AG und der Brigitta Elverat, untersagt wurde, Probebohrungen dort zu unternehmen. Das sind Firmen, die suchen Gasvorkommen. Und genau in diesem Bereich haben sie vermutet, könnten sie fündig werden. Und diesen Firmen wurde verboten, da weiter nach Gas zu suchen.
Welche Gefahren gehen denn von diesen Gasvorkommen aus?
Alles instabil. Also es gab auch in den 60er Jahren eine Gasexplosion auf DDR-Seite. Dieser Salzstock Gorleben, das muss man sich mal vor Augen führen, führt ja unter der Elbe weiter auf das ehemalige DDR-Gebiet Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich ist es ein zusammenhängender Salzstock. Und zwar nennt er sich richtig Gorleben Rambo. Und dort wurde Gas nach Gas gesucht. Und da flog also so ein Bohrturm unter der Wuchtexplosion auseinander. Das sind alles Dinge, die jetzt erst ans Tageslicht kommen, weil auch die Akten auf DDR-Seite uns nicht bekannt waren. Und in diesem Fall hat die Linke recherchiert und hat Zeitzeugen geboten. Das sind alles Dinge, die sind neu. Das heißt also, wir haben Gaseinschlüsse. Unter dem Salzstock gibt es Gas. Wir haben Wasserkontakt. Und das sollte eigentlich reichen, wenn man sich vor Augen führt, wie schnell Morsleben einbricht und die Asse absäuft.
Unter Rot-Grün gab es, zumindest das gab es, fürs Endlager Gorleben ja ein Moratorium. Der jetzige Bundesumweltminister Norbert Röttgen möchte aber eine Fortsetzung der Erkundungsarbeiten für ein Endlager Gorleben. Vielleicht zunächst noch mal, wie ist denn da im Augenblick Stand der Dinge?
Also der Stand der Dinge ist, es darf nicht gebaut werden, denn es gibt in der Tat die Fortschreibung des Rahmenbetriebsplans aus 82 und so die fachliche Umsetzung passiert mit einem sogenannten Hauptbetriebsplan. Und diejenigen, die in ihren Salzrechten beeinträchtigt werden, das sind zwei in unseren Reihen, die sind klagebefugt und haben auch Klage eingereicht vom Verwaltungsgericht in Lüneburg. Und da diese Pläne nicht ausgestattet waren mit Sofortvollzug, ruht im Moment jegliche Arbeit unter Tage. Aber das ist eine Momentaufnahme. Bestimmt kommt der Sofortvollzug, wenn der Castortransport durch ist. Und dann soll unter Tage gearbeitet werden. Nur sind wir, glaube ich, in diesem Fall juristisch unglaublich gut aufgestellt. Dieser alte Rahmenbetriebsplan aus 82 beschreibt ein anderes Projekt als das, was jetzt zurzeit dort verfolgt wird. Und wir sind sehr, sehr sicher, dass wir den Instanzenweg diesmal gut nehmen. Da wird vielleicht manche Hürde noch gerissen, aber ich bin sicher, dass dieses juristische Vorgehen diesmal von Erfolg sein wird.
Was erwartet ihr aber nun von dieser Ankündigung von Norbert Röttgen, der ja ein Endlager durchsetzen will?
Naja, er ist ja ein bisschen vollmundig aufgetreten. Er hat ja gesagt, er will es endlich in die Hand nehmen und umsetzen. Das heißt, er hat einen Antrag gestellt, diesen Erkundungsbereich 1 unter Tage weiter auszubauen und auch den Nachbarbereich schon anbohren zu können, Erkundungsbereich 3. Nur, er setzt allein auf Gorleben, ignoriert all die geologischen fachlichen Einwände. Also ohne Alternative kann es sehr, sehr schnell zu einem Punkt kommen, dass in Deutschland überhaupt kein Projekt mehr verfolgt wird in Richtung Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Mal so ein Schwenk nach Salzgitter zum Schacht Konrad. Der Schacht Konrad sollte 2014 seine Pforten öffnen für die mittel- und schwach radioaktiven Abfälle. Auch da gibt es planerische Versäumnisse und jetzt spricht man davon, dass es höchstens im Jahr 2019 losgehen könnte. Und für uns sind das alles wichtige Zeitfenster. Wenn wir jetzt Zeit gewinnen durch die massenhaften Proteste, beeindrucken, wenn wir schaffen, juristisch das Projekt zu verlangsamen oder zu stoppen, dann gibt es Möglichkeiten für politische Umentscheidung und die sind eigentlich in Sachen Gorleben überfällig.
Das Bundesumweltministerium hat auch angekündigt, eine umfassende Sicherheitsanalyse für das Endlagerprojekt.
Die Witznummer schlechthin, Entschuldigung, dass ich so rede. Aber es soll begutachtet werden durch Wissenschaftler aus Clausthal-Zellerfeld. Die sind gesponsert von der Gesellschaft für Nuklearservice. Es soll untersucht werden durch Herrn Tomauske, der bei Vattenfall rausgeflogen ist und durch RWE gesponsert wird an der TU Aachen. Es soll untersucht werden durch die Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern, TEC. Das ist eine Tochter der DWE. Die ist zu 75% in Händen der Gesellschaft für Nuklearservice. Also, wie nennt sich das mit dem Bock und dem Gärtner? Also, eigentlich kann man ja gleich drauf schreiben, alles ist in Ordnung, wenn man diejenigen da begutachten lässt, die A, daran verdienen sogar im Ausbau, ja, und zweitens ein hohes Interesse daran haben, zu suggerieren, die nukleare Entsorgung sei gesichert.
Seit April und wohl noch ja, vielleicht ein, zwei Jährchen oder sogar mehr tagt der Bundestagsuntersuchungsausschuss, der klären soll, wie es dazu kam, dass sich auf Gorleben als Endlager geeinigt oder konzentriert wurde. Geklärt werden soll da ja, ob tatsächlich fachliche Erwägungen im Vordergrund standen oder politisches Kalkül. Ich denke mal, eure Meinung dazu ist klar. Weshalb denn?
Ich persönlich durfte die Akten einsehen und habe, glaube ich, damit ein bisschen was ins Rollen gebracht. Ich hatte immer vor Augen, dass von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, das ist die Vorläuferbehörde des Bundesamtes für Strahlenschutz, ein Zwischenbericht gemacht wurde im Jahre 83 und dass zwei Jahre später jemandem, der damit befasst war, rausrutschte, dass so ihnen ein Maulkorb verhängt wurde seitens des Innenministeriums. Damals gab es ja noch kein Umweltministerium und das Innenministerium war zuständig. Und ich habe sehen können, die Genese dieses Berichts, da standen Fakten drin, die wir wussten, dass die Tiefbauergebnisse eigentlich nachwiesen, diesen Wasserkontakt und die Gefahr, dass innerhalb von einigen 100 bis 1100 Jahren möglicherweise radioaktive Abfälle wieder an der Oberfläche auftreten könnten. Und dann war die Empfehlung dort zu lesen, dass alternativ zu Gorleben, also nicht Gorleben fallen lassen, das ist ja auch von der Behörde vielleicht nicht gleich zu erwarten, aber alternativ zu Gorleben weitere Standorte untersucht werden sollten. Und dann im nächsten Schritt hieß es, nicht wegen dieser geologischen Befunde, sondern aus Akzeptanzgründen. Und das wurde dann durch Weisung aus Bonn, damals nicht Bundeshauptstadt, gestrichen. Ich hoffe sehr, dass das weiter erhärtet wird. Für uns ist das unglaublich skandalös. Also die Festlegung auf Gorleben hat eigentlich 1977 begonnen. Da konnte passieren, was wollte, Befunde noch und noch. Man hat immer an Gorleben festgehalten, um zu suggerieren, in Deutschland gibt es Fortschritte bei der nuklearen Entsorgung, weil daran hinkt ja auch der Betrieb der Atomreaktoren. Alles Lüge.
Deswegen ruft ihr auch zu Protesten ins Wendland ab dem Donnerstag fürs kommende Wochenende auf, oder?
Ja, also ich hoffe auch, dass Tausende kommen, Zehntausende kommen, Tausende bleiben. Denn auch wenn der Castortransport rollt, ist es ja für uns doppelt wichtig, uns querzustellen. Wir brauchen nicht nur die große Demonstration, wir brauchen auch Protest und Widerstand. Natürlich geht es auch um die Transportgefahren. Castor-Behälter an und für sich haben es ja in sich. Ja, dieser Transport, der da rollt, hat ein radioaktives Inventar. Ein Behälter hat ein radioaktives Inventar. Da könnte man 100 oder 200 Mal die Asse reinpacken. Es ist unvorstellbar, was das für eine tödliche Fracht ist. Aber natürlich ist es für uns auch dieses Hin- und Herschieben des Atommülls paradigmatisch für das Hin- und Herschieben der Probleme. Und dagegen wollen wir protestieren.